ARD Sounds.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Meine liebe Ariana, heute ist der 1. Mai und ich tanze mit niemandem lieber als mit dir in diesem Podcast.
Oh.
Wie schön, dich zu sehen und zu hören.
Dabei tanzen wir heute gar nicht, Judith. Wir sehen uns nur digital. Du musst so, mach jetzt mal die Hand an die Kamera,
ja.
Dann sehe ich die auch. Dann ist es aber so ein bisschen, als würden wir im also einer von uns ist im Knast und wir sehen uns nur durch diese Kunststoffscheibe. Süß.
Aber man kann doch auch verbal tanzen, weißt du? Tanz ist ja sowieso, zwei Menschen treffen sich und versuchen eine gleiche Schwingung zu bekommen. Und ich finde, das ist sehr ähnlich.
Tauschen innige Küsse aus.
Körperflüssigkeiten transpirieren gemeinsam. Das verbindet, ja. Wir können nicht gemeinsam.
Mit dir gemeinsam transpirieren. Was Schöneres könnte ich mir für diesen heutigen Freitag nicht vorstellen.
Das können wir nur digital machen. Aber ansonsten finde ich, können wir wieder in die gleiche Schwingung kommen, was ja dem Tanzen sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Sag mal, würdest du eigentlich bei Let's Dance mitmachen?
So, und jetzt sage ich dir mal was. Es gibt, also das wird ja produziert. Also nee, ich sag nicht, nee, also ich möchte nicht sagen, wer. Es gibt eine Person, die sitzt da ganz oben am Hebel.
Aha.
Bei Let's Dance. Oder mehrere. Aber eine von diesen Personen, die da ganz oben sitzt und quasi bestimmt, wer von A nach B und wer da zu sehen ist und wie lang und bla, hat schon vor Jahren zu mir gesagt, Ariana, ich hätte dich so gerne dabei. Und ich habe zu dieser Person gesagt, auf gar keinen Fall, niemals im Leben. Und die hat so versucht, mich zu überzeugen. Und ich meinte, nee, weil es gibt Dinge, wo ich sage, da habe ich eine Leidenschaft für. Oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagen würde, hier würdest du wie Judith mal versuchen, Westernreiten oder Voltigieren zu lernen, so stehen und Kunststücke auf dem Pferd, würde ich sagen, traue ich mir jetzt nicht so ganz zu und weiß nicht, ob ich es könnte, aber ich würde es auf jeden Fall versuchen. Tanzen ist wirklich eins der wenigen Dinge, wo ich sage, das würde von, ich würde mich von Anfang bis Ende zum Horst machen und ich kann auch alles drumherum nicht gut. Choreografien auswendig lernen, Tanzschritte. Ich kriege immer Schweißausbrüche, wenn ich schon sehe, wenn die trainieren und üben. Ich habe auch schon für diverse Jobs und also im Sinne von Fernsehsendungen oder so, musste ich so ein paar Tanzschritte üben für irgendwas, weil sich da jemand einen Gag ausgedacht hat. Und ich bin verzweifelt. Mir sollte mal in Detlef D. Soos Tanzschule ein Tanz beigebracht werden. Und die haben dann auch irgendwo. Vor 2 Jahren war ich bei Caroline Kebekus und habe mit ihr und zwei Mädels von den No Angels einen Song gesungen. Und wir haben dazu ein Musikvideo gedreht und getanzt. Und die mussten. Caroline war damals hochschwanger, ich glaube irgendwie im 7., 8. Monat und dann mussten sie für mich die Choreografie abändern, weil ich diese komplexe Choreografie nicht tanzen kann und haben gesagt, aber super, dann tanzen Caroline Kebekus und du die gleiche reduzierte, das fällt dann nicht so auf. Bei ihr, bei ihr ist es so, weil sie schwanger ist und das passt dann ganz gut, das sieht dann sehr symmetrisch aus. Das heißt, die haben die für mich so angepasst, dass sogar eine Hochschwangere die tanzen konnte. Es ist Judith, nee, letztendlich alles einfach nein, ich kann das nicht, ich will das nicht.
Und würdest du bei Masked Singer mitmachen?
Da hast du ja schon mitgemacht, ja. Ne? Du warst das Küken, ne?
Ja, ich war ein blaues Küken und ich fand's so toll.
Puh, gute Frage. Also ich fände, das Angenehme daran ist, dass man ja getarnt ist. Man weiß, die Leute sehen einen noch nicht und das ist auch das Schöne, das kannst du ja mal sagen, falls du das sagen darfst, wenn man in diesem Kostüm steckt und man macht sich ja schon so ein bisschen nackt auf einer Bühne live zu singen,
ja. Hast
du dich ein bisschen geschützt gefühlt, weil du wusstest, es sieht niemand, wer du bist und du hast dieses große Kostüm um dich rum?
Ja, natürlich, das ist ja auch der Reiz, ne? Dass du die ganze Zeit, während du dich zum Honk machst, weiß ja noch keiner, dass du dich gerade zum Honk machst. Also es ist ja erstmal nur so ein großes Fragezeichen, was da irgendwie versucht. Und ich muss auch sagen, dass ich ja, also als ich da mitgemacht habe, ne, ich dachte ja, dass ich das vielleicht kann mit dem Singen. Nee, weil du kennst mich ja. Ich bin ja jemand, der zu jeder Herausforderung...
Also ganz kurz nur, ich lache nicht, weil ich weiß, dass du nicht singen kannst, sondern ich lache, weil du das so witzig formuliert hast, dass du sagst, du dachtest, du könntest.
Ja, weil du kennst mich ja schon so ein bisschen. Ich sag ja bei jeder Herausforderung erstmal, ja. Ja. Und dann überlege ich, ob ich das vielleicht doch noch in mein Nein ändern sollte. Aber erstmal ist ja. Und ich fand das irgendwie ein cooles Format und ich fand das witzig und so und habe mir gedacht, oh, da kann ich mitmachen. Und ich habe wirklich gedacht, dass man das lernen kann mit dem Singen. Weil ich ja so durchs Leben gehe, dass ich immer denke, was ich noch nicht kann, wenn das Menschen möglich ist, dann kann ich das lernen. Dann ist es zwar nicht so gut wie jemand, der damit die Goldmedaille gewinnt oder den Nobelpreis, aber mit ganz viel Ehrgeiz, Disziplin und ich bin ja wirklich leistungsbereit im Sinne von, dann übe ich halt 16 Stunden, wenn ich was will und irgendwie was, ne, ein Ziel habe, dachte ich, dass man das so auf so ein gutes Niveau, also befriedigendes bis gutes Niveau bringen kann. Ich habe dann aber erst nach der Zusage gemerkt, in diesem Prozess, wo ich wirklich alles gegeben habe, auch an Zeit, dass ich es einfach gar nicht kann und auch nicht lernen kann. Und
doch, das ist der einzige Zusatz, den ich machen würde. Ich glaube, alles, was du sagst, stimmt. Nur die Stimmbänder sind, glaube ich, wie so ein Muskel und es braucht Zeit. Ich glaube, du hättest einfach dann wahrscheinlich mehr Zeit gebraucht, bis du das Ergebnis hast, wo du sagst, daran hattest du mal gedacht. Aber die hat man ja meistens nicht.
Ich habe gedacht, weißt du, ich bin Sprecherin, ich habe so viel Sprechtraining in meinem Leben gemacht, ich habe die Atemtechnik irgendwie, also ich habe eine bewusste Atemtechnik durch meinen Beruf. Ich werde das ja wohl irgendwie hinkriegen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, wenn ich so vor mich hingesungen habe in der Dusche, habe ich immer gedacht, guck mal, ein völlig unentdecktes Talent. Was hättest du vielleicht für eine Wahnsinnskarriere machen können, wenn du auf dieses Pferd gesetzt hättest? Und dann wirklich... Und dann musste ich da so, also ich, man muss dann ja, man kriegt dann so Songs nach Hause geschickt, die man vorbereiten soll, ne? Und dann soll man davon quasi eine Tonprobe, musste ich dann verschicken, per Handy, dass die so ungefähr wissen, passt der Song und so.
Mhm.
Ey, und wirklich, ich habe da, weiß ich noch, da habe ich noch in Hamburg gewohnt und da hatte ich dieses Nebengebäude, wo ich mich dann rein verkrümelt habe. Und dann habe ich da versucht, das war dann irgendwie nur eine Minute von dem Song, den man vorbereitet hatte, den man in dieses Handy singen sollte, um es dann zu verschicken. Ich habe 3 Millionen Aufnahmen von dieser 1 Minute gemacht, weil immer wenn ich ich habe das eingesungen und fand es ganz toll. Es hat sich von mir innen, aus meinem Körper heraus, ganz toll sich auch angehört. Und dann habe ich auf Play gedrückt. Es war so fürchterlich. Wirklich. Und ich habe dann immer gedacht, ach du Schande, weil mir immer klarer wurde, der Termin rückte immer näher, dass ich es nicht kann und dass egal, was ich jetzt tue, es auch nicht in diesen befriedigenden Bereich kommt. Und das war für mich echt, also es war auch ein Learning, sage ich dir, ne, dass man eben nicht sich alles drauf schaffen kann, auch nicht mit dem stärksten Willen der Welt. Und ich habe dann aber irgendwann gedacht, komm, du machst dir da jetzt einen Spaß draus. Es ist ja auch kein Gesangswettbewerb im Sinne von, wer schafft es irgendwie von ganz schlecht auf eine 3 zu kommen, sondern theoretisch kannst du auch ganz schlecht durch die ganze Sendung kommen. Und dann habe ich gedacht, okay, du kannst nicht singen, du musst jetzt irgendwie alles in dieses Kostüm geben, weil die immer gesagt haben, ja, auch wenn du nicht singen kannst, wenn du dein Kostüm, deine Figur zum Leben erwächst, dann hast du auch eine Chance, weiterzukommen. Und dann habe ich dieses Küken. Ich habe das so gefühlt. Ich habe mein Flauschkostüm so gefühlt. Ich bin da rumgehüpft auf der Bühne und habe da rumgecheept und gezwitschert und habe es so gefühlt, weil ich dachte, das ist meine einzige Chance. Und ich bin dann trotzdem rausgeflogen, ne, in der 4. Sendung oder so. Aber immerhin nicht als Erstes.
Ja.
Weil als Erstes, ganz ehrlich, will man auch nicht rausfliegen, oder? Ich finde, als Erstes ist so wie früher beim Brennball, wenn du als Letztes dann noch stehst und keiner will, dass du in seiner Mannschaft mitspielst. Das ist einfach blöd.
Das ist wie eine Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen.
Ja, es trifft immer ein, du weißt es, einer muss irgendwie derjenige sein, der als Erstes fliegt, ne? Aber man selber will es dann. Also ich gebe zu, ich möchte es nicht sein.
Und weißt du noch, was dieser Song war, den du da in dein Handy 1 Minute reingesungen hast?
Ja, alle möglichen. Weißt du, nein, weil die dann auch gucken, was passt zu dir.
Ich dachte, nur den ersten musstest du...
Ich musste da verschiedene. Du kennst ja meine Demenz, ich verdränge solche Sachen ja auch.
Und wie war das Feedback von denen dann? Als du dann da so deine Minute geschickt hast?
Naja, es war dann so, ja, vielleicht können wir einen anderen Song auswählen.
Oh!
Das ist, glaube ich, nicht so der Richtige für dich. Weißt du so...
Ich kann nicht mehr, Judith, das
eine Knallergeschichte.
Oh Mann, ey, ja, wirklich. Das war ganz lustig. Aber es war natürlich trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mitzumachen, ne? Weil du weißt ja dann wirklich nicht, wer in den anderen Kostümen steckt. Und das geht so weit, dass sie kommen und sagen, dass du bei deinem Handy musst du dieses, was ist das, dieser
Airdrop ausmachen.
Ist das Airdrop?
Ne?
Genau.
Ja,
wo
das
du dann sehen
auch mal
kannst,
gehört, die
wer
Geschichte.
Ist um dich rum. Ne?
Genau.
Und dann mussten wir uns alle umbenennen und ich war dann irgendwie iPhone von MB, habe ich das genannt. Mhm. Und ich bin immer noch übrigens, wer mit mir im Zug sitzt, muss nur gucken, iPhone von MB ist, bin immer noch ich, weil ich nicht weiß, wie man das wieder rückgängig macht.
Ach, wie witzig. Die Geschichte habe ich nämlich auch mal von jemandem gehört, dass es da einen kleinen Eklat quasi gab oder ich weiß nicht, ob da was schiefgegangen ist, auf jeden Fall kamen die wohl irgendwann darauf, dass wenn man AirDrop, weil die ja wirklich, also das wurde mir zumindest so zugetragen, alles daran setzen, dass man das Gefühl hat, das ist der amerikanische Sicherheits- und Geheimdienst,
richtig,
dass niemand rausfindet, wer unter diesen Kostümen jeweils steckt. Das wird top geheim gehalten. Ja. Und damit auch da hinter den Kulissen niemand sich über den Weg läuft, kriegen auch alle schwarze Klamotten an, die sie und müssen sich Kapuzen übers Gesicht ziehen und genau Masken. Und man muss halt dieses AirDrop ausmachen oder sich umbenennen, damit man da nicht so gucken kann, was das Handy sagt, wer da noch so in der Nähe ist. Also,
du darfst ja nicht mal du darfst, wenn du auf die Toilette gehst, hast du ja dann so ein Produktionshaus, ne? Da gibt es dann ja mehrere Garderoben und irgendwie eine Toilette auf jedem Flur. Da musst du sogar, weil du ja auch Handschuhe tragen musst, weil keiner deine Hautfarbe sehen darf und nicht sehen darf, sind es Männer- oder Frauenhände, darfst du auch nur alleine in diese Gemeinschaftstoiletten, um dir die Hände zu waschen. Weil das eben keiner sehen, dass es wirklich Hochsicherheitstrakt. Und das, muss ich sagen, fand ich auch am interessantesten von allem, das mal so zu erleben, wie generalstabsmäßig das geplant ist. Das war schon irgendwie auch cool, ne? Dass du dich so vermummt hast und dann wurdest du irgendwie abgeholt von einem Fahrer mit verdunkelten Scheiben unten in der Tiefgarage des Hotels. Alle waren in irgendwie anderen Hotels untergebracht. Du durftest keinen Zimmerservice dir bestellen. Also keiner im Hotel wusste, dass ich da bin. Ich musste immer über eine andere Person kommunizieren, die auch im Hotel war, die mir dann das Essen gebracht hat und so. Also das sind schon krasse Vorkehrungen, weil sonst würde es ja auch, das ist ja auch der Witz an der Show, dass du eben nicht weißt, wer unter den Kostümen ist und deswegen müssen sie natürlich auch alles versuchen, dass es nicht rauskommt und es hat Spaß gemacht, da dabei zu sein, aber hier Let's Dance, auch wenn Tanz in den Mai ist, jetzt am 1.
Ach,
Mai
oder
war...
Ich wollte dich die ganze Zeit fragen, wie kamen wir denn jetzt darauf? So kamst du auf Let's Dance, über den Tanz in den Mai?
Ja, über den Tanz in den Mai kam ich jetzt ganz spontan auf Let's Dance und so kam man jetzt auf Masked Singer und ich kann dir sagen, ich möchte auch nicht teilnehmen bei Let's Dance. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil ich schon gelernt habe, dass man nicht alles kann und ich eine ähnliche Erfahrung nicht nochmal machen möchte. Und zweitens, weil es mir einfach zu anstrengend ist.
Ja, ich glaube, das ist ein richtiges Bootcamp, durch was sie da durch müssen, um zu trainieren.
Und ich habe es hier so schön. Weißt du, ich habe hier meine Viecher und meinen Garten.
Ich habe es hier so schön.
Ich will
ja,
nicht.
Ja, nee, das wäre mir auch zu krass. Du willst nicht. Nee, ich will auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, ich finde es ganz toll. Aber Dschungelcamp und Let's Dance ist für mich nein.
Aber Dschungelcamp ist wenigstens nicht anstrengend. Also außer in diesen Prüfungen.
Oh,
also.
Ich finde es anstrengend auf eine andere Art, weil man sich, ich müsste mich da, glaube ich, mental so... Also es wäre anstrengend, weil ich da so vielen Sachen ausgeliefert wäre, ne? Die Ekel und also sowohl diese Sachen essen, als auch dann immer damit rechnen, dass da irgendein Spinnenviech über dich krabbelt. Dieses Hungern, dann dieser Stress, wenn die sich da untereinander immer bekriegen. Ich stelle mir das schon irgendwie anstrengend vor, halt auf eine andere Art.
Nee, da will ich überhaupt nicht mitmachen bei diesen Reality-Formaten. Aber ich habe schon mal überlegt, wie man. Also wenn so eine Anfrage käme, ne? Ich habe schon mal so überlegt, wie ich die dann so formulieren würde.
Die Anfrage oder die Absage?
Die Absage.
Ja, erzähl mal.
Nee, weiß ich noch nicht. Aber ich habe schon mal so überlegt, was würde ich sagen? Also würde ich es so formulieren, dass ich mir quasi eine Tür offen halte für jetzt habe ich keine Zeit, aber später vielleicht, wenn es mal ganz schlecht läuft oder wenn ich irgendwie
jetzt habe ich keine
nicht
Zeit, aber vielleicht habe ich ja irgendwann mal kein Geld.
Ja, genau, dann komme ich gerne. Oder formuliert man es so mit, sorry Leute, aber ich finde es zu Hause so schön und es ist mir auch zu anstrengend. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich war auch noch nicht in der Situation, dass ich eine Absage formulieren musste. Würdest du eigentlich KI zu Hilfe nehmen, wenn du Absagen formulierst, jobmäßig? Hast du schon mal drüber nachgedacht?
Also ich sage entweder, es gibt eigentlich immer nur zwei Gründe, warum ich absage. Das eine ist, wenn ich der Meinung bin, das passt nicht zu mir. Und das andere ist, wenn die den Job nicht angemessen bezahlen, was auch oft passiert tatsächlich. Ist ja auch okay. Manche sagen, die haben nur so ein kleines Budget oder so, aber dann kommt man halt manchmal einfach nicht zusammen.
Deswegen, ich finde es immer schön, Ariana, ja. wenn sie sagen, ja, aber das ist, also wir haben kein Budget, aber das ist ja auch für dich ganz toll, wenn du dich da zeigen kannst. Dann denke ich immer so, Entschuldigung, für mich ist es toll, wenn ich mich an meinem Gemüsebeet zeigen kann. Wenn ich mich meinen Katzen zeigen kann und meinen Pferden.
Also ich muss dann da immer an einen Spruch denken, den finde ich auch ein bisschen boomermäßig, aber der kommt mir sofort in den Kopf, wenn jemand sowas sagt. Da denke ich mir immer, mein Vermieter will auch, dass ich die Miete normal zahle und nicht sage, aber seien Sie doch froh, dass ich mich in Ihrer Wohnung zeigen lasse oder dass ich mich in Ihrer Wohnung zeige. Das ist doch auch eine schöne Ehre für die Wohnung. Das interessiert den Vermieter auch nicht. Der möchte der jeden Monat trotzdem die Kohle am ersten haben. Und deswegen finde ich dann diese Begründungen mit, aber es ist doch ein toller Job fürs Portfolio oder es ist eine wirklich gute Sache, wo ich mir denke, auch das finde ich total angemessen. Mache ich auch ein paar Mal im Jahr. Ich kann aber nicht jeden Monat 3 Jobs für die gute Sache machen, ja. Weil, wie gesagt, ich kann auch meine Miete nicht zahlen, indem ich sage, es ist doch schön, dass ich, dass die Wohnung mich beherbergen darf.
Ja, oder du sagst, also ich kann die Miete nicht zahlen, aber ich habe bei 5 Benefits-Veranstaltungen mitgemacht. Und da sie mir die Wohnung zur Verfügung stellen, haben sie auch indirekt was Gutes getan. Klar, man will das, am liebsten will man jeden Tag was Gutes tun mit dem, was man tut.
Ja.
Aber es ist natürlich, wie du sagst, als Selbstständiger muss man irgendwie aussehen, wie man die Brötchen bezahlt, ne?
Ja, absolut.
Ja. Ja, aber
ich spende dann ehrlich gesagt lieber. Aber hast du das schon mal mit einer KI gemacht? Hast du dir da mal was formulieren lassen?
Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, dass man das in Zukunft dafür einsetzen kann. Und zwar, ich glaube auch, dass möglicherweise die KI zu einer besseren Antwort kommen könnte als man selber.
Ja, da muss ich leider auch sagen, also ich... es gibt schon ganz viele Themenfelder, wo ich manchmal denke, es ist leichter, wenn ich jetzt mal kurz... diese 10 Fetzen, die ich da im Kopf habe, bei der KI reinschreibe und dann mal gucke, was die draus macht. Und dann bin ich immer überrascht bei irgendwelchen Ideen für Dinge oder ich habe ein Problem und weiß nicht, wie ich das lösen soll. Ich habe irgendwie, ja, kann man jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe, ich habe eine sehr gute Freundin
okay.
und die hat mich dazu gedrängt, früher als ich es dachte, zu heiraten.
Ach so,
kann sein, dass diese gute Freundin.
Ja.
So, das heißt, ich sage noch nicht so, wann, aber es ist früher, als ich eigentlich ursprünglich angenommen hatte, weil diese gute Freundin vor ein paar Wochen in diesem Podcast gesagt hat, sag mal, jetzt warte doch nicht 1,5 Jahre, das musst du hier zack, zack, mach das doch bald, da musst du doch nicht lange warten.
Und ja, jetzt ist die Stimmung da, jetzt muss man die jetzt zack zumachen, feiern, die Emotionen rauslassen, nicht wahr?
Genau so hast du das gesagt. Und das heißt, dann gibt es jetzt viel zu organisieren und dann fragt man zum Beispiel so, 1-2 Gewerke an, wie ich immer gerne sage. Zum Beispiel Floristen für die Deko oder irgendwie, was weiß ich, Firmen, die die Karten machen oder so. Und dann guckst du dir das alles an, dann sagen die, was es kosten würde. Oh, die Kosten sind sehr unterschiedlich, aber die Qualität auch. Das eine gefällt einem besser, das andere nicht. Ja, und jetzt muss man das erstens abwägen, was würde denn besser zu einem passen, was bräuchte man eher und dann sagt man irgendwie, okay, die sind günstiger, dafür finde ich die Karten nicht so schön, die anderen sind teurer, dafür bieten die noch irgendwie einen Umschlag in einer Sondergröße an oder so und dann weiß ich manchmal nicht, wie entscheide ich mich denn jetzt und da fällt mir das tatsächlich oft leichter, ich gebe das einmal bei der KI ein und lasse mir das von der KI sortieren, so blöd das jetzt klingt.
Was gibst du denn da ein? Also Preise und Größen und Umfang?
Nee, das hatten wir ja schon mal den Punkt, du und ich, dass ich mit der KI rede, als wär's ein Freund oder eine Freundin von mir. Du hast mir mal gesagt, deine Prompts, habe ich auch von dir gelernt, dass es Prompts heißt, du schreibst da immer einfach rein, sag mir eine Veranstaltung auf Rügen im Juni. Und ich sag dann immer, hallo!
Nee, ich sag nur Events, Juni, Rügen.
Ja, genau. Das finde ich so witzig, weil ich schreibe dann da, ja, folgende Geschichte, richtig witzig. Eigentlich wollten wir im Sommer nach Kanada. Jetzt werden wir wahrscheinlich Judith auf Rügen besuchen. Ich würde sie gerne mit einem Event überraschen am Wochenende, 28. Juni. Ich habe aber im Internet nichts gefunden. Gibt es da irgendwas Nettes, was man zusammen mit einem kleinen Kind machen kann? So sind meine Nachrichten
ja,
an die
so
KI. Das meine ich komplett
besser.
Ernst.
Ja, es ist aber auch besser, weil du damit der KI ganz viele Informationen gegeben hast. Einmal hast du der KI eine Information gegeben, dass du mit mir dass etwas machen möchtest? Nee, aber wenn dann die KI schon wüsste aus vorherigen Prompts und du ihr erlaubt hättest, dass sie auch diese ganzen Dialoge memorieren darf, dann wüsste sie, es handelt sich um Judith Rakers, die auf Rügen lebt, dann wüsste sie auch schon meine Interessen und dann könnte sie diese ganzen Veranstaltungen schon so filtern, weil sie kennt dich, sie kennt mich, ne, aus diesem Gedächtnis, was sie aufbaut. Datenschutzrechtlich wahrscheinlich auch wieder ein Riesenproblem, aber ich habe da nicht so Berührungsängste, muss ich sagen. Ich finde immer der Nutzen, also bei mir überwiegt dann immer der Nutzen, finde ich super. Mhm. Auch personalisierte Werbung, sage ich immer genau, alles zu mir. Je personalisierter, desto besser. Ich finde es super, muss ich genau, nicht so lange alles wissen. Zu mir. Alles hier rüber direkt personalisiert. Ja, dürft ihr alles haben. So, wo war stehen geblieben?
Ja, die Events auf Rügen im Juni.
Ja, genau. Und dann wüsste die KI, das ist für ein Event für uns beide, dann wüsste die schon, die mögen Pferde, die mögen Natur, da ist ein kleines Kind dabei, ne? Und es ist vielleicht etwas, was Judith auch noch nicht kennt, weil die KI wüsste, sie ist ja erst im Sommer dahin gezogen, ne? Und dann könnte sie natürlich maßgeschneidert etwas liefern und mit meinem Prompt
Veranstaltung Rügen, Mai!
Kann sie nicht so viel anfangen. Wobei, das war jetzt auch gerade so ein bisschen so ein Scherz. Also manchmal mache ich das so wie eine Suchmaschine, dass ich einfach nur eingebe, keine Ahnung, den Namen von etwas oder so, weil ich weiß, dann weiß sie schon und gibt mir einen Überblick. Oder manchmal auch im Garten, wenn ich nochmal wissen wollte, jetzt Artischocke, ne? Nochmal und dann kommt halt eine tolle Zusammenfassung. Aber ich mache es mittlerweile auch so, dass ich die voll quatsche. Um ehrlich zu sein.
Genau.
Ich sag dann, rede einfach, ich mache diese Diktierfunktion an, ne?
Ja.
Und dann spreche ich der dann da rein und sage, ja, pass auf, also ich stehe jetzt hier gerade im Garten und ich weiß ja, dass ich die Artischocke eigentlich schon hätte im Januar vorziehen müssen. Jetzt habe ich aber noch nicht angefangen. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt stattdessen? Und lass mich dann irgendwie beraten. Ja, oder frag zu Schädlingen oder sonst was und quack die auch richtig voll. Und ich glaube, je mehr du die voll quackst, desto besser ist es. Trotzdem müssen natürlich die wichtigen Stichworte fallen, dass du am Ende nämlich ein Event im Mai auf Rügen haben möchtest.
Das ist klar, genau. Aber weil du gerade meintest, was ich der KI denn da erzähle mit diesem zwei Kartenmacher oder Floristen. Hm. Ja, ich sage dann halt folgende Problematik. Doppelpunkt, so sage ich das, folgende Problematik, Doppelpunkt. Für eine Hochzeit habe ich zwei Firmen angefragt. Bei der einen finde ich die Karten schöner, die sind aber teurer, die haben aber dafür noch einen anderen Umschlag. Und bei den anderen, die sind viel günstiger, aber da gefällt mir eigentlich der Druck nicht so. Was mache ich denn jetzt? Und ich finde, muss leider sagen, die KI hat immer bessere Ideen als ich und sagt, ich höre das schon raus. Eigentlich geht's dir nämlich um die Schriftfarbe. Und wenn nur die eine Firma die Schriftfarbe hat, dann solltest du darauf hören, weil so groß ist der Unterschied finanziell auch nicht, weißt du so. Mhm. Und dann lasse ich mich von der KI beraten und die hilft mir dann zu sortieren aus so einem riesigen Gedankenknäuel, wo ich irgendwie 10 Fakten habe und nicht weiß, wie entscheide ich mich, wo meine Prioritäten liegen und oder gibt mir einfach, empfiehlt mir was und sagt, guck mal, hör ich doch mal in dich rein, was ist dir wichtiger, dass die Einladung am Ende schön aussieht oder dass du Geld sparst? Und dann merke ich dann meist schon, okay, ja stimmt, so formuliert merke ich dann, was meine Priorität ist und dafür hilft mir die KI. Das heißt, für sowas nutze ich die schon und vielleicht würde ich die dann aber auch nutzen, wenn ich sage, jetzt habe ich aber mit beiden Firmen schon so nette Telefonate gehabt, jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, den einen abzusagen. Wie mache ich das denn, dass sie mir dann was Wertschätzendes formuliert?
Also ich habe eine Bekannte, Bekannte ist wirklich das richtige Wort, weil ich kenne sie, aber es ist keine Freundin, sodass ich selbst mit ihr ein Gespräch führen könnte. Es geht über eine andere Freundin. Kennst du das? Du hast eine ganz enge Freundin und die hat wiederum eine enge Freundin, aber zwischen dir und ihr gibt es keine Verbindung, dass du sie anrufen könntest. Du siehst sie manchmal, aber so. Und das ist in diesem Fall auch so. Und diese Bekannte, die hat die KI eingesetzt als bei ihrer Scheidung von ihrem Mann. Und hat sich da beraten lassen und hat sich auch Nachrichten in diesem Scheidungsprozess von der KI formulieren lassen.
Nachrichten an den Mann oder an den Anwalt?
An den Mann, an alles. Diese KI wusste dann alles, die kannte dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, da gab es auch einen Ehevertrag und dann kannst du ja irgendwie auch die Schriftstücke, die du bekommst, da reinladen und so, dass die halt immer auf dem neuesten Stand ist, die KI, ne, und dann dich da irgendwie beraten lassen. Mhm. Und ich habe im ersten Moment, habe ich gedacht, so, ist ja schrecklich, dass die KI jetzt schon sogar schon in solch sensiblen Momenten, die viel mit Gefühlen zu tun haben und die ja auch lebensentscheidend sind, da die also quasi Ratgeberfunktion hat. Das war vor anderthalb Jahren. Und erst fand ich es ganz befremdlich und dann habe ich das ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann ja auch selber die KI hier und da mal genutzt. Jetzt nicht bei Beziehungsfragen, aber eben ne, Ratgeberfunktion, was so Wissenssachen angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass die KI da auch helfen kann, auch bei Beziehungsproblemen, mhm. weil das, was du sagst, dass sie für dich strukturiert, dass sie sachlich betrachtet und ordnet, genau das fällt dir ja oft schwer, wenn du emotional bei der Sache mhm. bist, weil dann die Emotionen verhindern, dass du Dinge richtig gewichtest, dass du ne alle Aspekte auch mit einbeziehst, weil das Herz einfach dazwischen ist ne und das Bauchgefühl so stark ist. Und da ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn du so sachlich nochmal vor Augen geführt bekommst, so, was ist jetzt eigentlich die Faktenlage? Ne? Und wenn du dann was formulierst, die KI dir dann sagt, nee, pass mal auf, nimm mal den Vorwurf daraus. Du kannst es auch positiv, ja, du kannst es auch positiv formulieren. Ne?
Mhm.
Und das kommt ja auch so ein bisschen immer darauf an, was du dann promptest. Wenn du sagst, okay, formulier mir eine Nachricht, die für eine echte Eskalation sorgt, dann wird die KI dir sicher was anderes empfehlen, als wenn du sagst, komm, ich möchte unbedingt eine Lösung finden und ich möchte, ne, wir waren 20 Jahre ein tolles Paar, wir haben Kinder, es soll irgendwie friedlich sein, aber ich möchte auch das und das jetzt gerne, ne, irgendwie durchkriegen, weil es mein stärkstes Interesse ist, wie kriege ich das jetzt hin? Also viele unserer Bessies werden jetzt sagen, um Gottes Willen, das kann man doch nicht der Technik überlassen, aber ich glaube wirklich, dass das helfen kann, das so strukturiert mal vor Augen zu führen, sehr sachlich. Es wird sicherlich keinen Therapeuten, keinen Gesprächstherapeuten ersetzen, möglicherweise auch kein Gespräch mit einer guten Freundin, aber es ist irgendwie wie so eine zweite Meinung, die man sich einholt. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt ja da einen Vorwurf oder eine Kritik, die man ganz oft hört, zumindest ich begegne der ganz oft, dass die KI so programmiert ist oder einem so Ratschläge gibt, dass sie einem quasi sehr nach dem Mund spricht.
Mhm.
Und dass sie immer demjenigen oder derjenigen, die fragt, Recht gibt und der Person so, also die Person so behandelt, als wäre sie im Recht. Und das ist natürlich dann gefährlich, wenn man zum Beispiel Beziehungsfragen mit einer KI klärt oder sagt, ja, im Streit, ich habe mich so und so verhalten, mein Partner, meine Partnerin hat sich so und so verhalten, wie löse ich das? Und die KI immer dir Recht gibt und sagt, nee, also lass dich nicht verarschen und du wirst da irgendwie nicht ernst genommen und so. Das ist natürlich gefährlich. Aber da gibt es einen, ja, Trick würde ich es schon fast nennen. Und ich folge einem Instagram-Account, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der heißt. Die geben nämlich Tipps im Umgang mit der KI. Aber ich bin sicher, man kann das auch googeln. Und zwar gibt es bei eigentlich allen künstlichen Intelligenzen sowas wie eine Grundeinstellung. Und da kann man Sachen reinschreiben. Wenn man lustig unterwegs ist, kann man da zum Beispiel reinschreiben, ich möchte immer, dass du mich mit Eure Majestät ansprichst. Dann wird einen die KI immer mit Guten Morgen, Eure Majestät ansprechen. Aber was viel sinnvoller ist, man kann da zum Beispiel reinschreiben und ich habe da so eine, wie so eine 10-Punkt-Anleitung reinkopiert tatsächlich. Die habe ich mir von diesem Account einfach kopiert, dass die KI skeptisch, mit einem skeptischen Blick auf das guckt, was man ihr reingibt, was man ihr sagt und auch immer berücksichtigt, was ein Kritiker in dieser Situation sagen würde. Und das macht die KI bei mir. Egal, nach was ich die frage und nach welchem Ratschlag oder nach welchem Tipp ich die befrage, die sagt auch immer, was in diesem Moment eine kritische, also die sagt dann wirklich, was hier, was man hier aus einer kritischen Perspektive sagen könnte und ordnet es dann ein. Und das finde ich persönlich sehr, ja, weiß nicht, ob man im Zusammenhang mit KI gesund sagen kann, aber zumindest gesünder als eine KI, die einem die ganze Zeit nur nach dem Mund spricht.
Ja, man kann das auch, das habe ich schon mal gemacht, in der Unterhaltung selbst machen, wenn man jetzt nicht in die Grundeinstellung geht oder nicht weiß, wie das
aber
geht.
Aber da muss man es jedes Mal machen,
ja,
oder?
Ja, du könntest dir diesen Rat geben lassen und dann fragst du einfach, kann man das auch anders sehen? Oder kann man das auch?
Auch guter
also,
Punkt.
Ne, das Problem ist dann, ich habe das neulich gemacht, musste ich meine Buchhaltung machen, vorbereitende Buchhaltung. Ne? Ich bin ja selbstständig. Dann saß ich hier mit 1000 Belegen, hatte irgendwie eine Frage, Firmenwagen und so, habe das dann der KI gestellt und dann kam da eine vermeintliche Antwort und dann habe ich gedacht, kann man das auch anders sehen? Und dann kam was völlig anderes. Und ich wusste überhaupt nicht, was denn jetzt? Dann habe ich auch geschrieben, ja, jetzt erst sagst du mir das, dann sagst du mir das, was denn jetzt? Ja, es kommt darauf an. Weißt du? Also am Ende muss ich doch den Steuerberater anrufen und fragen, wie es jetzt ist. Deswegen, also es ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift in jedem Bereich, ist ja auch gut. Ne? Aber ich manchmal, glaube ich, hilft es schon, um seine Gedanken so ein bisschen zu sortieren. Und ich habe neulich, ich habe eine Studie dazu gesehen auch. Fast jeder Fünfte unter den KI-Nutzenden hat der KI schon Fragen zu Partnerschaft, Familie oder Freundschaft gestellt. Mhm. Also nutzt die KI nicht nur, wie ich gesagt habe, mal bei einer Steuerfrage, ne, bei einer Sachfrage, sondern auch, um eben Dinge einzuschätzen, die den emotionalen Bereich berühren. Und bei dieser Studie wurden 1500 InternetnutzerInnen befragt. Also es ist natürlich keine, wahrscheinlich keine repräsentative Grundgesamtheit für die Bevölkerung. Und ich fand es auch interessant, vielleicht ist es aber auch nur das, was ich jetzt gelesen habe, dass die 30-Jährigen befragt wurden und die 30- bis 39-Jährigen, also Menschen wie ich, 50 wurden, weiß nicht, ob die nicht befragt wurden. Sie tauchten jedenfalls in dem Exzerpt, was ich gesehen habe, nicht auf. Und da ist es tatsächlich so, dass, dass von den unter 30-Jährigen bereits 37% KI für Beziehungsfragen benutzt haben. Und bei den 30- bis 39-Jährigen 31%, was ja vielleicht darauf schließen lassen würde, dass diejenigen, die noch älter sind, so wie ich, dass die es noch weniger benutzen und die Jüngeren aufgeschlossener dieser Technikberatung gegenüber sind. Was ich auch verstehen kann, ne? Weil das eben auch damit zusammenhängt, wie viel Zeit deines Lebens du ohne Internet und ohne Technik und Digitalisierung schon verbracht hast. Klar. Ich kenne das ja noch, ne? Ein Leben ohne Internet. Du kennst es, glaube ich, nicht mehr, ne? Bist du Digital
Doch.
Native?
Ja, doch, ich bin Digital Native, aber ich kenne zumindest noch eine andere Zeit. Also wir mussten uns immer über den Router ins Internet einloggen und der hat dann so witzige Geräusche gemacht. Und ich meine, wir hatten so einen großen, riesigen Computer, so einen Rechner im Wohnzimmer stehen an so einem Kasten. Und ich glaube, immer wenn man im Internet war, konnte man nicht telefonieren. Das heißt, wir mussten uns auch immer absprechen. Das ist heute alles undenkbar. Mhm. Das heißt, ich kommt zum, also gefühlt zumindest aus Internet-Dinosaurier-Zeiten.
Aber weißt du was, ich möchte gerne dir etwas vorlesen von jemandem, der auf jeden Fall Digital Native ist und wahrscheinlich auch schon die meiste Zeit seines Lebens mit künstlicher Intelligenz verbracht hat.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Nämlich unser Bestie Charlie hat uns wieder geschrieben.
Ah ja.
Ja, erinnerst du dich an Charlie, ein Mädchen?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob sie 18 oder 19 Jahre alt ist. Auf jeden Fall hatte sie uns geschrieben, weil sie so Angst vor ihrem Führerschein hatte. Also Prüfungsangst. Mhm. Und darüber haben wir uns unterhalten. Und sie hat uns jetzt geschrieben, ich möchte übrigens, dass du die Überleitung einmal feierst, die ich versucht habe jetzt zu finden, an dieser Stelle.
Ja, ich habe mich gefragt, wo es hingeht, aber ich bin begeistert.
Ich bin ganz scharf mit dem Auto mit quietschenden Reifen abgebogen.
Ja, um die Kurve gefahren.
Weil Charlie, und jetzt kommt's, Charlie hat die Prüfung bestanden.
Ja,
yeah!
Das ist so toll.
Und zwar schon beim ersten Mal. Und sie schreibt uns, ihr dürft jetzt anstoßen. Und wir laden natürlich alle unsere Besties ein, die das verfolgt haben. Die Zuschauer, die Zuhörerinnen-Zuschrift von Charlie, dass unsere Ratschläge möglicherweise auf fruchtbaren Boden gestoßen sind.
Und vor allem hat sie geschrieben, hat sich ganz doll bei uns bedankt, dass wir ihr Mut zugesprochen haben und auch die Besties in den Kommentaren so lieb zu ihr waren. Ja. Und das finde ich richtig toll. Es ist wie eine Bestie-Familie sind wir.
Ja, wir werden immer mehr zu einer. Ne? Die sich
gegenseitig eines Tages schreibt Charlie uns, oh, sie wird Mutter. Ja, und das wird noch ganz weite Kreise ziehen, da bin ich mir sicher. Ja. Jetzt sagt sie, dann sagt sie irgendwann, oh, wir wandern jetzt aus nach Mallorca. Also wirklich, wir werden mit Charlie noch zusammen durchs Leben gehen. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher.
Könnte sein. Wir haben auch eine Zuschrift bekommen, ich weiß aber gar nicht von wem. Melanie hat geschrieben. Und zwar, willst du das vorlesen? Judiths Papa? Hast du das?
Ja.
Das Feedback?
Habe ich. Melanie hat nämlich geschrieben, dass du, Judith, ja immer so liebevoll von deinem Papa erzählst und die wirklich tollen Ratschläge und Weisheiten, die er dir mitgegeben hat. Und sie schreibt, du sollst ihn bitte ganz herzlich von ihr grüßen mit einem riesigen Dank. Und, das fand ich ganz süß, wenn er einverstanden ist, schreibt sie, schließlich geht's ja um ihn, schreib doch bitte, Judith, ein Buch über ihn. Gerne auch als Kinderbuch. Seine Weisheiten, seine Ratschläge, seine Lifehacks, das tut so gut.
Ja,
und
das ist
ganz süß.
Das ist so witzig, weil ich das so oft höre von, also wenn ich von meinem Papa erzähle, dass Leute das irgendwie so erfrischend finden, wie der mich erzogen hat, ne? Also mit diesem, das, ja, wie nennen
mit
wir
dem
das
Autofahren
eigentlich?
Als Siebenjährige?
Ja, mit diesem ganzen Pragmatismus und diesem, also eigentlich widerspricht er ja.
Lebensbootcamp.
Ja,
Schule des Lebens.
Genau, Lebensbootcamp. Aber ich sage dir, wenn ich das machen würde, ne, wenn ich das wirklich mal aufschreiben würde, so ernsthaft, das würde doch so einen Shitstorm geben, weil das doch überhaupt nichts mehr mit der heutigen Pädagogik zu tun hat.
Ja, das stimmt.
Ganz wenig. Also da hätte ich wirklich, also, ne,
wenn ich alleine überlege.
Weißt du was, Judith? Oh. Rückwirkend wird das Jugendamt deinem Vater dich wegnehmen.
Ja,
also die werden
auch
dich zu Hause abholen und dann an deinen Vater einen Brief schreiben, wir haben ihre Tochter jetzt eingesammelt für das, was in den letzten 40 Jahren passiert
ist. Habe ich dir schon mal erzählt, was er mir geraten hat, als die Jungs im Bus mich immer festgehalten haben, sodass ich immer erst 2-3 Bushaltestationen später aussteigen konnte?
Nee, aber ich bin sehr gespannt.
Da waren, die saßen immer in der letzten Reihe und die haben mich dann festgehalten, dass ich nicht aussteigen konnte. Und dann musste ich irgendwie 3-7 Minuten Fußweg oder so, weil die mich halt nicht haben aussteigen lassen. Das war so ein Sport von denen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, mich mit so Spuckekügelchen, weißt du, zu bespucken. Wenn die so einen Kugelschreiber aufschrauben, weißt du, und dann so Papier, Spucke und dann da rein und das so als Pusterohr benutzen. Und ich hatte da mit meinem Vater drüber gesprochen, der wie alleinerziehend war und ich war ja auch nachmittags alleine und so. Und der hat gesagt dann nur so, ja Judith, ich kann dir da nicht helfen. Ich bin ja nicht dabei. Musste ich halt wehren. Aber ich sage dir, der erste Schlag muss sitzen. Das war ja immer sein Spruch.
Der erste Schlag muss sitzen.
Ja, das war ja mehr später, ja, als ich irgendwie in der Disco war, immer gesagt, Judith, wenn dich da mal einer, das sind doch immer diese Aschenbecher auf der Theke, diese dicken aus Glas, ist einer, ne? Also auch eine Zeit, die du nicht mehr kennst, dass Aschenbecher in Diskotheken auf Theken
doch
standen.
Natürlich.
Kennst du noch? Diese
ganz
schweren Glasaschenbecher. Und er hat immer gesagt, wenn dir da mal einer komisch kommt, schlag zu, der erste Schlag muss sitzen. Nimm den Aschenbecher.
Ist das witzig.
Weil er immer gesagt hat, mit dem Aschenbecher in der Hand hast du halt auch als Mädchen, ne, einen ordentlichen Wumms.
Ja.
So, einen Aschenbecher hatte ich im Bus nicht. Ich war ja auch erst, glaube ich, 11 Jahre alt. Und dann habe ich nur gedacht, so, ich saß da, die bespuckten mich von hinten. Die Bushaltestelle kam wieder näher, wo die mich wieder festgehalten hätten. Ich habe gedacht, ich muss jetzt was machen. Und dann bin ich todesmutig aufgestanden mit Herzrasen. Bin in die letzte Reihe, die saßen da, weißt du, auf diesem Fünferplatz. Letzte Reihe, wo die nebeneinander sitzen. Und davor, diese Viererplätze waren auch noch von der gleichen Truppe besetzt. Das war so eine größere Crowd. Und dann bin ich dahin und habe nur gefragt, wer von euch war das? Und ich wusste es ja wirklich nicht. Und dann war der eine, der war immer besonders gemein zu mir. Ich habe dann einfach ohne Vorwarnung ausgeholt und habe dem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und dann hat er Nasenbluten gehabt. Und dann hat er angefangen zu weinen. Und ich hatte jetzt auch Angst, dass die anderen jetzt auf mich drauf, aber die waren so geschockt, dass die auch nichts gemacht haben. Dann bin ich nach vorne gegangen, ich hatte Herzrasen, ich habe gezittert am ganzen Körper, ich habe es mir nicht anmerken lassen und bin dann auch ausgestiegen das erste Mal wieder an meiner Bushaltestelle. Die haben mich also nicht festgehalten, was sie danach auch übrigens nie wieder getan haben, also es hat funktioniert.
Krass.
Aber ich bin nach Hause, ich hatte so eine Angst, immer noch im Nachhinein und es tat mir dann irgendwie auch leid und ich dachte, oh Gott, was hast du jetzt irgendwie, ne? Aber ich war einfach so froh, dass ich irgendwie jetzt das umgesetzt habe. Und dann kam ich nach Hause und dann hat der Vater von diesem Jungen bei uns angerufen. Und ich war noch alleine. Mein Papa war noch auf dem Weg von der Praxis nach Hause, von der Physiotherapiepraxis. Ich war zu Hause, nehme ein Telefon ab und dann ist der Vater dran und hat halt gefragt, ja, ist da Rakas? Und so, ich so, spreche ich mit Judith Rakas? Und ich dann so, ja. Ja, dann komme ich jetzt vorbei und mache das mit dir, was du mit meinem Sohn gemacht
Nein.
hast. Und hat aufgelegt. Und ich so, weißt du, ein Erwachsener. Dann habe ich in der Praxis angerufen, da ging schon keiner mehr ans Telefon. Der brauchte 30 Minuten. Ich wusste, es gab keine Handys, noch nicht. Ich wusste auch nicht, wo ist der jetzt auf dem Rückweg. Und dann hörte ich ein Auto in die Einfahrt fahren. Und ich habe gedacht, das ist jetzt schon dieser Vater, der mich jetzt verprügeln will, aus Rache.
Oh Gott,
und dann habe ich durch die Tür geguckt und dann habe ich gesehen, dass es mein Papa ist. Und dann kam er rein und ich hatte, glaube ich, 8 Sekunden, um ihm irgendwie zu sagen, was passiert war. Da kam das andere Auto auf den Hof mit diesem wütenden Vater. Und mein Papa nur so, geh ins Wohnzimmer, weißt du so? Hat mich nach hinten geschoben, hat die Tür aufgemacht. Und dieser andere Vater, der war aufgebracht ohne Ende und wollte unbedingt quasi an meinem Vater vorbei ins Haus irgendwie zu mir.
What?
Und sagte, ja, der war richtig auf Zinne. Und dann haben die beiden Männer, so weißt du, so Stirn an Stirn sich da angeschrien an der Tür. Und ich hatte Angst, dass die sich jetzt kloppen.
Ja.
Und ich bin dann so aus dem Wohnzimmer in den Flur gegangen, weil ich halt dachte, ich kann meinen Papa ja jetzt nicht alleine lassen. Ne? Der ist ja meinetwegen jetzt in dieser Situation. Und dann sah der mich, dieser Vater, und hat sofort aufgehört zu schreien. Weil ich natürlich ein kleines, zartes, blondes Mädchen war. Ich war zwar ein Jahr älter als diese ganzen Jungs da, aber die waren halt irgendwie zu 8 und ich war alleine. Naja, und dann war der so, guckte mich an, ist das, ne? Und dann ist so, ja, und dann habe ich halt das erzählt.
dass die mich halt seit Wochen irgendwie nicht aussteigen lassen, dass sie mich bespuckt haben, ne? Und dann hat mein Vater gesagt, ja, ich habe ihr den Rat gegeben, sich zu wehren, ne? Und dann war der war zwar immer noch so ein bisschen so wütend, aber der hatte dann plötzlich ein Verständnis. Und dann ist er nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag hat sich dann dieser Junge, der dann mit so einem dicken Pflaster auf der Nase zur Schule kam, der musste sich dann bei mir entschuldigen. Also der stand dann vor mir und hat sich entschuldigt. Und von dem Moment an hatte ich Ruhe im Bus. So, was zeigt uns das jetzt? Alle würden sagen, Gewalt ist keine Lösung, da musst du ein Gespräch führen. Ja, hätte vielleicht auch zum gleichen Ergebnis geführt. Das war aber auch ein Ergebnis, was ich für mich natürlich als positiv, ne, ich habe mich gewehrt, ich habe ein Zeichen gesetzt, die haben sich nicht mehr getraut, ich bin für mich selber eingestanden. Trotzdem kannst du sowas natürlich nicht in ein Buch schreiben. Du kannst ja jetzt nicht als Erziehungsratgeber sagen.
Doch, du kannst es, nee, als Erziehungsratgeber nicht, aber.
Schön auf die Nase, immer auf die 12, nee. Der erste Schlag muss sitzen.
Als Erziehungsratgeber nicht, aber ich finde als Kindheitserzählung, also so autobiografisch, das finde ich geht
genau,
schon.
Genau, das mache ich ja auch, ich erzähle das. Ja. Aber das ist der Grund, deswegen habe ich es nochmal so erläutert, weil das echt schon öfter gekommen ist, kann dein Papa nicht mal Buch oder irgendwie, ne? Das geht nicht. Weil der würde im Nachhinein, wie du sagst, im Nachhinein würde das Jugendamt noch kommen und mich da rausholen. Ich bin 50 Jahre alt, mein Papa ist 76, die würden mich im Nachhinein da noch rausziehen.
Dann müssen wir uns für deinen Papa was anderes überlegen, vielleicht einen Podcast oder so.
Um Gottes
und,
Willen.
Den nennen wir dann, der erste Schlag muss sitzen. Ich sehe es schon vor mir. Judith, das war wieder eine sehr inspirierende Geschichte aus deiner Kindheit. Ich bin manchmal wirklich sprachlos, was bei dir alles passiert ist. Das ist wirklich, als würde man Pippi Langstrumpf beim Erzählen zuhören. Es ist wirklich hochspannend. Ich kann Melanie da gut verstehen. Und du weißt, es ist unser Running Gag. Ich muss wieder die Schäfchen hier ins Trockene bringen. Ein panischer Blick auf die Uhr, der sagt, das war's für heute, für den 1. Mai. Aber nächste Woche sind wir ja wieder da, wie jeden Freitag. Mhm. Barbory und Rakas, was war los gewesen? Deswegen sage ich schon mal tschüss, wir sehen uns nächste Woche.
Genau.
Und zum Abschluss haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch.
Adieu.
Tschüss.
Kennt ihr noch diesen Song hier?
Ich finde dich scheiße.
Ich finde dich scheiße von Tic-Tac-Toe. Die erste deutsche Girlband. Mega erfolgreich. Bis zu einer katastrophalen Pressekonferenz, bei der sich die Band vor laufenden Kameras trennt.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
Wie konnte es so weit kommen? Und warum erinnern wir uns heute nur noch an diesen einen Moment? Ich bin Merit Reh und in 4 Folgen erzähle ich euch die ganze Geschichte von Tic-Tac-Toe. Von 3 jungen, schwarzen Frauen, die Mitte der 90er über Rassismus, Sucht und weibliche Wut rappen, als dafür in den deutschen Charts noch kein Platz war. Es geht um die Macht der Medien und eine Band, deren Einfluss bis heute unterschätzt wird. Reclaim Tic-Tac-Toe, jetzt in ARD Sounds.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten FreundInnen, KollegInnen oder diesem einen Kontakt mit dem peinlichen WhatsApp-Status. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Ja, aber ihr habt ja auch eine Aufgabe, ne? Ihr kommt hier nicht so einfach davon. Also wenn ihr zum Beispiel wollt, dass Judith und ich einen Viral Trend besprechen, irgendwas, was euch aufgefallen ist, oder ihr habt eine Schlagzeile, wo ihr sagt, das ist eine Headline, da wüsste ich jetzt gerne mal, was Ariana und Judith dazu sagen, dann schickt sie uns.
Genau, und dann schreibt ihr uns an Barbory und Rakas at swr3.de.
Freuen wir uns sehr, von euch zu hören.
Das war Barbory und Rakas, ein ARD-Podcast von SWR3 vom SWR. Ihr findet uns in der ARD Sounds App. Hosts Ariana Barbory und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister und Annika Binger für SWR3. Franziska Malik, Marie Niemann und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger und Marc Bürkle.